Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mit über 20% in den Umfragen ist die AfD zweitstärkste Kraft im Land. Sie setzt ihren Erfolgskurs fort, nach dem Landratsamt in Sonneberg, Südthüringen, nun in Sachsen-Anhalt, in der Stadt Ragun-Jesnitz stellt die Partei ihren ersten Bürgermeister. Wir wollen mal fragen, weniger parteipolitisch im engeren Sinne, sondern eher ideengeschichtlich, warum hat es eigentlich einen respektablen Konservativismus von intellektuellem Rang in Gesellschaft und Universität nie so richtig gegeben? Darüber habe ich mit dem Soziologen Rudolf Stichweh gesprochen. Er hat Bücher über die Weltgesellschaft, Inklusion, Exklusion, den Fremden vorgelegt, war Nachfolger von Niklas Luhmann auf dessen Lehrstuhl in Bielefeld und lehrte lange in der Schweiz. Also, warum ist die Position der Konservativen in einem politischen System, einer modernen Gesellschaft, für die Frage durchaus bedeutsam, ob Demokratie in einem Land als bedrohte Ordnung erscheinen kann?
Ja, es hat in Deutschland, wenn ich richtig sehe, nach 1945 nie eine wirklich bedeutende konservative Partei gegeben, vor 1933 schon. Aber nach 1945 nicht mehr. Die beiden Kandidaten, die es gegeben hätte, CDU und CSU, waren von vornherein riesige Volksparteien, die alle politischen Strömungen einbeziehen mussten und konnten sich deshalb nicht, hatten natürlich einzelne Konservative in ihren Reihen, aber waren nie konservative Parteien. Und dass das so gekommen ist, hat wahrscheinlich vor allem mit dem Scheitern der Konservativen am Ende der Weimarer Republik zu tun, nicht? Also das Ende der Weimarer Republik ist ja vermutlich das größte Versagen des deutschen Konservativismus, der statt die republikanisch-demokratische Ordnung zu verteidigen und irgendeinen Weg zu erfinden, die zu halten, sich mit den entschiedensten Gegnern der Demokratie und der Freiheit und der Menschenrechte und von allem, was man würdig und sinnvoll finden kann, nicht mit denen zu verbünden. Und das hat den Konservativismus in Deutschland endgültig zerstört. Das ist offensichtlich, nicht? Also dass die Deutsche Nationale Volkspartei zum Beispiel und andere, die DVP ja auch mit in vielen Hinsichten, die Nationalsozialisten an die Macht gebracht haben, war in vieler Hinsicht das Ende des politischen Konservativismus in Deutschland. Und alle, die nach 1945 so angetreten sind, waren verdächtig und waren auch in vielen Hinsichten belastet, nicht? Das ist ja gerade auch in den letzten Wochen in der Siemens-Stiftung in München wieder ausgebrochen, ne? Die so ein bisschen eine Bastion des politischen Konservativismus war und wo jetzt auf einmal vieles hochkommt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus in dem Milieu, aber es ist ja deutlich, dass da viel verdeckt und versteckt ist und dass das jetzt wieder massiv als Konflikt ausgetragen wird, nicht? Aber das ist die Geschichte. Uns haben die Konservativen sich in gewisser Hinsicht schon noch im Kaiserreich, nicht? Auch da ist der deutsche Konservativismus anders als zum Beispiel der englische. Aber der eigentliche Ruin sind die letzten Jahre der Weimarer Republik. Das ist ganz offensichtlich.
Wenn den Konservativismus auftritt, dann gleich wieder in seiner extremistischen, rechtsnationalen, radikalisierten Form. Wie kommt das?
Ja, das hat viel damit zu tun, dass die Positionen eben verbrannt sind, nicht? Und wir sehen das ja auch in der akademischen Welt, wo das ja auch wiederkehrt, nicht? Wo die Konservativen, also zum Beispiel Reinhard Koselleck, war sicher, ist ein großer Historiker von Weltbedeutsamkeit. Der intellektuelle Hintergrund war auch bei Reinhard Koselleck in vielen Hinsichten Carl Schmitt. Die deutschen Konservativen, gerade die Intellektuellen in der Universität, haben oft einen relativ engen Bezug zu Carl Schmitt.
Wie auch bei Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, der ein Linkskatholik war.
Ja. Und das wiederum ist von vornherein eine Position. Carl Schmitt konnte nie anders als zutiefst problematisch, zutiefst kontaminiert sein durch seine ganz enge, unauflösliche Verbindung mit dem Nationalsozialismus. Und das ist auch Carl Schmitt ist schon eine Schlüsselgestalt, auch warum in der akademischen Welt Deutschlands ein intellektueller Konservativismus eigentlich keine Rolle gespielt hat. Und diejenigen, die solche Positionen ausprobierten, oft eine starke Verbindung hatten und von dort her von vornherein als illegitim erachtet wurden. Ich habe das ja auch, weil ich ja relativ eng vernetzt bin mit Niklas Luhmann und dessen Denken und Theorie, auch da war das immer beeindruckend, wie alle Leute, die irgendwie Luhmann problematisch fanden, der ja nicht eine einzige von diesen Verbindungen persönlich, er hatte keine Beziehung zu Schmitt, eine eher ironisch distanzierte Verbindung zu Arnold Gehlen, eine extrem spöttische Verbindung oder Nichtbeziehung zu Martin Heidegger.
Ich weiß, also Gehlen, Philosoph und Soziologe im Nachkriegsdeutschland?
Ja. die Leute, die immer Luhmann in diese Richtung schieben wollten, der aber irgendwie biografisch einfach mit dieser Richtung nichts zu tun hatte, auch aus vielen, vielen Gründen, haben immer versucht, Luhmann spricht über binäre Kodierung, also Wahrheit, Unwahrheit, Recht, das ist doch die Freund-Feind-Unterscheidung von Carl Schmitt. Das war sowas von unsinnig, aber es verrät etwas, wie unwahrscheinlich das Besetzen intellektueller, konservativer Positionen in der deutschen Universität ab den 60er, 70er Jahren war und das Besetzen politisch-konservativer Positionen im deutschen Parteiensystem. Ich bin ja nicht immer dabei gewesen, vielleicht habe ich irgendetwas übersehen, aber eigentlich, wenn ich richtig sehe, gibt es keine ernstzunehmende, zeitweise erfolgreiche konservative Partei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und die AfD ist es ja in keiner Weise. Die ist Lichtjahre entfernt von einer konservativen Partei. Hat ja auch überhaupt keine intellektuellen Hintergründe, wenn ich mal so sagen darf, außer das düsterste Zeug, was man sich nur vorstellen kann. Wer immer sich als konservativ verstehen könnte, würde bestimmt nicht dorthin blicken und dort irgendetwas erwarten, nicht? Es fiele mir schwer, jetzt für die Jahre nach 2000 auch nur einen einzigen Namen zu nennen, den ich sagen würde, es ist eine bedeutende wissenschaftliche oder intellektuelle Figur, wo sich einem die Assoziation mit Konservativismus aufdrängt oder gar diese Position programmatisch bezogen. Also mir fällt niemand ein. Es kann Unkenntnis ist. Ich habe nicht gesucht danach, um ehrlich zu sein, aber ich sehe das nicht. Es gibt keine Nachfolgegeneration. Ich sehe das eigentlich nicht.
Womit hat das zu tun? Hat es zu tun auch mit der Entkonfessionalisierung unserer Gesellschaft, mit der Enttraditionalisierung unserer Gesellschaft, mit einer gewissen Furcht, gleich einen repressiven Stempel zu kassieren. Früher war man auffällig, wenn man sonntags nicht in die Kirche geht. Heute ist man auffällig, wenn man sonntags in die Kirche geht. Ich will jetzt nicht rumalbern und mit Stereotypen, aber Sie ahnen, worauf ich hinaus will.
Ja, Entkonfessionalisierung spielt sicher eine Rolle. Ich glaube, dass viele intellektuell oder wissenschaftlich bedeutsame Konservative in irgendeinem Sinne in kirchlichen Milieus verankert waren. Das gibt es heute nicht mehr. Nicht? Ich sehe auch, erneut würde ich sagen, Intellektuelle oder Wissenschaftler mit einer deutlichen Verankerung in kirchlichen Milieus nicht mehr. Das gibt es allenfalls bei Theologen. Und Theologie ist selbst etwas, was höchst bedroht ist und im Rückzug ist. Und die Kirchen sind höchst bedroht im Rückzug. Wir bewegen uns ja in Deutschland auf niederländische Verhältnisse hin, nicht? Wo nicht mehr die Hälfte der Bevölkerung, sondern bald vielleicht nur noch 25-30% der Bevölkerung in den großen christlichen Kirchen organisiert ist. Und das heißt, auch ein intellektueller Konservativismus findet in dem Milieu keinen Halt mehr und keine Stützung. Man wächst da nicht mehr auf und kommt da nicht heraus und hat dann eine partielle Bindung an die kirchlichen Milieus und an ihre geistigen Welten, die dann transformiert wird durch den Kontakt zur Wissenschaft. Sondern die erste geistige Welt ist von vornherein die wissenschaftliche. Und diese, wenn die erste geistige Welt, mit der man vertraut wird, die wissenschaftliche ist, dann bietet die wenig Anknüpfungspunkte für jemanden, der sich dann zum Konservativen bilden würde oder daran festhalten würde. Und deswegen gibt es das eigentlich so gut wie nicht. Ne? Wissenschaftler, Akademiker, Intellektuelle sind heute entweder liberal oder progressiv oder sie sind unpolitisch. Jedenfalls spielt das in ihrem Argumentationshaushalt keine bedeutende Rolle, aber sie sind in Deutschland nicht konservativ, nicht? Und für politischen Konservativismus war da einfach keine Anregung, kein Anknüpfungspunkt, keine zentralen Schriften, keine paradigmatischen intellektuellen Statements. Das gibt es in meiner Generation nicht, einfach nicht. Wir sind völlig anders geprägt da.
Wir haben damit begonnen zu sagen, dass diese Position eines respektablen, intellektuell befriedigenden Konservativismus unausgefüllt ist. Ja. Was heißt das für eine Gesellschaft? Muss sie dann mit einer Leerstelle leben oder wie operiert die dann?
Ja, es ist natürlich eine Einengung eines Spektrums, nicht? Bestimmte Fragen, wo man jetzt fernab von jeder Politik als Soziologe sagen würde, natürlich, ja, eine Soziologie braucht, hat selbstverständlich Vorstellungen über Werte, Normen und Institutionen. Das sind Schlüsselbegriffe für Formen der Strukturbildung in Gesellschaft. Teilweise führt das, also die Abwesenheit des Konservativismus dann auch in einer Disziplin wie der Soziologie dazu, dass diese Schlüsselbegriffe für die Beschreibung von Gesellschaft so ein bisschen in Verdacht geraten und damit auch die Soziologie, wenn man so will, im schlimmsten aller Fälle Defizite erleidet. Es kann schon sein, dass die Politik der Bundesrepublik mit einem zu schmalen Argumentationshaushalt wirtschaften, mit zu einem zu schmalen alternativen Spektrum. In dem Sinne kann es schon sein, dass ungefühlt, wenn ich so sagen darf, es aber doch eine Lücke gibt, die der fehlende Konservativismus hinterlassen hat. Und deswegen gibt es vielleicht auch diesen Hiatus, dass es den Kreis der respektierlichen Parteien gibt. Das sind die, die an der Macht sind und die jetzt die Opposition sind. Und dass dann so ein Riesenhiatus folgt. Und auf der anderen Seite dieses Riesenhiatus steht die AfD. Und wenn die anderen Parteien irgendwie versagen und auch argumentativ versagen, und das tun sie ja zum Teil in diesen Tagen, dann springen die Leute gleich über diesen Graben und landen dann da bei dieser Partei, die aber, was Wissen und Argumente und Denken und Programmatik betrifft, überhaupt nichts zu bieten hat, außer Demagogie, Populismus und aber überhaupt nichts, was auch nur die mindesten Verbindungen zum Intellektuellen, zum Geistigen, zum Denken hätte. Und das ist eine Art, da haben wir ein Problem in Deutschland, ne? Wir haben die Kernparteien, die alle höchst respektierlich und irgendwie auch ein relativ enges Spektrum besetzen. Und auf der anderen Seite das Ausgeschlossene. Und auf einmal kehrt das Ausgeschlossene mit 21-22% der Stimmen zurück oder der potenziellen Stimmen. Und das ist etwas, über das die Parteien nachdenken müssen und wo man sich auch fragen kann, ist nicht unser Parteienspektrum zu schmal, dass man dann immer gleich darüber springen muss? Und wie kann man das ändern und wie kann man auch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht und wie kann man die intellektuellen Öffnungen der Parteien ändern? Ich glaube, das ist etwas, was uns die kommenden Jahre beschäftigen wird.
Wenn das Konservative fehlt, fehlt auch das Alternative. Der Soziologe Rudolf Stichwe war das.